So, herzlich willkommen zu den Lightning Talks. Ja, doch recht viele erschienen. Und im ersten Lightning Talk geht es um das Heißeste, was es gerade im und aus dem Internet gibt.
Cyber.
Stimmt nicht ganz, weil fehlt noch ein Stückchen um das Cyberforum. Kein neues Band, wo unten noch Forum dran steht. Hat auch nichts mit dem Cybern von gestern Abend zu tun, sondern es geht eigentlich um das Cyberforum. Und für die gut Vorbereiteten, es ist der e.V. in Karlsruhe und nicht das Programmierer- und Sysadmin-Bulletin-Board, was in Russland unter gleichem Namen läuft. Das Cyberforum e.V. wurde 1997 gegründet in Karlsruhe als Public-Private-Partnerschaft. Und das ist ungefähr 10 Jahre, nachdem William Gibson sein Buch Neuromancer rausgebracht hat, wo der Begriff Cyberspace quasi das erste Mal wirklich auftauchte. Und damals, 97, war Cyber immer noch die Abkürzung für Cyberspace und war total angesagt und wurde noch nicht auf Absperrbänder und Aufkleber gedruckt. Wer das Buch nicht kennt, unbedingt lesen. Gründungsmitglied war übrigens der Friedrich Georg Köpfner, genau der vom Bier. Und das ging dann auch ganz schnell, sehr steil erfolgreich los. 2000 schon die ersten 500 Mitglieder. 2004 gab es den ersten Cyber Champion Award. Also es gibt noch mehr mit Cyber. Es gab die Cyber Forum Service GmbH, weil der Betrieb einfach viel größer wurde. Das Cyber Lab entstand. Das Cyber Lab ist so eine Art Accelerator, Inkubator, mit einer aber deutlich größerem und breiterem Angebot, als wie man das heute so kennt. Und bis zum Tag heute sind aus diesem Cyberlab ungefähr 199 Arbeitsplätze schon draus entstanden. 2015 wurde dann eine Geschäftsstelle in Baden-Baden eröffnet. Und 2016, Ende des Jahres, waren es über 16.000 Teilnehmer, die im gesamten Jahr auf verschiedensten Veranstaltungen des Cyberforum anwesend waren, da teilgenommen haben. Und Stand heute sind wir 1085 Mitglieder. Und die Ersten werden sich jetzt fragen, warum erzählt er das alles und wer ist das? Mein Name ist Markus Hennig, ich engagiere mich ehrenamtlich im Vorstand des Cyberforum e.V. und ich bin überzeugt durch die Lokalität vom Entropia und vom Cyberforum, dass es eine Schnittmenge gibt zwischen beiden Vereinen, was die Interessen und die Angebote angeht. Der Entropia mit seiner Gulasch-Programmiernacht ist ein wichtiger Standortfaktor, wie das so schön heißt, für Karlsruhe, mit einer großen Anziehungskraft, ob man das jetzt hier will oder auch nicht. Und ich glaube, dass ein ganz einfacher Austausch zwischen beiden Vereinen sehr befruchtend sein kann und kann mir auch durchaus vorstellen, dass unter den Besuchern der GPN es einige gibt, für die das Angebot des Cyberforums durchaus interessant ist. Das große Auditorium scheint ja dafür zu sprechen. Erstmal ein grundsätzlicher Blick auf die beiden Vereine, und da bietet es sich ja an, in die Satzung zu gucken. Das heißt, wie definieren sie sich selber? Was ist das Selbstverständnis? Und da sehen wir schon quasi links Cyberforum, rechts Entropia, dass der Zweck des Vereins ziemlich ähnlich formuliert ist und auf gar keinen Fall eine disjunkte Menge bildet, sondern es da durchaus Überlappungen gibt, wenn auch der Anspruch des Entropia deutlich weiter gefasst ist. Und wenn wir das mal hervorheben, um was es geht, ist es eigentlich Bildung und Aufklärung und ist der eigentliche Auftrag der beiden Vereine. Und wie da jetzt erfüllt werden soll, das wird dann beschrieben, wie dieser Satzungszweck verwirklicht wird. Und da wird es eigentlich interessant, wenn wir da reingucken. Das ist ziemlich länglich und es ist jetzt eine 1:1-Kopie aus dem, was beide Vereine als ihre Satzung ausgeben. Und ich habe das bloß ein bisschen gekürzt, was in Klammern stand, damit es alles hier drauf passt. Und man soll sich auch nicht ablenken lassen davon, dass das beim Cyberforum quasi in einem langen Satz formuliert ist, den ich immer auseinandergezogen habe. Und dass das in der Entropia e.V. Deutlich breiter und strukturierter aufgeführt hat. Und auch hier einfach mal kurz in die Gemeinsamkeiten reingucken. Und da sehen wir auch wieder Bildungs-, Erfahrungsaustausch. Die Volks- und Berufsbildung haben wir eben schon 2 Folien weiter vorne gesehen beim Cyberforum. Da stehen sie sogar im Zweck des Vereins mit drin, explizit erwähnt. Und Forschung, Bildung haben wir noch mal explizit erwähnt. Also die Schnittmenge ist genau auf diesem Gebiet. Aber was man jetzt auch sehr schön sofort sieht, ist, wo die Unterschiede sind. Die Unterschiede sind in dem, für wen es ist und was eigentlich gemacht wird. Und das für wen ist klar, die Audienz, die potenziellen Mitglieder, die angesprochen werden sollen, sind da schon sehr unterschiedlich. Beim Entropia e.V. kann man ganz einfach sagen, alle und jeder sollen angesprochen werden mit den Zielen des Vereins. Beim Cyberforum ist man da schon sehr, sehr speziell und pickt da genau nur eine ganz spezifische Submenge raus, nämlich die ein Unternehmen in der Hightech-Branche gründen wollen oder das schon gar gemacht haben. Die sollen angesprochen werden. Und Hightech-Branche ist jetzt so ein sehr schwammiger Begriff und wer schon selber einmal den definieren musste oder wollte, wird feststellen, das ist gar nicht so einfach. Wie soll man jetzt umfassen, für wen man ein Angebot macht, wenn man es nicht klar an 5 Punkten machen kann? Deswegen Hightech und so als Beispiel sei ja nur mal erwähnt. Gibt auch Firmen, die machen zum Beispiel numerische Simulationsverfahren für Wirkstoffe in pharmazeutischen Produkten. Ne? Das ist auch Hightech. Das ist nicht so richtig IT und es ist nicht so richtig nur Software, aber es ist auf alle Fälle Hightech. Das heißt, der Rahmen ist da sehr weit gefasst. Und dann kommt was, nämlich wo gibt's die Unterstützung, was wird angeboten, was ist der Auftrag? Und da ist hier in der Mitte beim Cyberforum ganz klar, es ist eben nicht das Hightech, um was es geht, sondern es ist das ringsrum, nämlich alles, was so nicht unbedingt die Kernkompetenzen eines neu gegründeten Unternehmens sind, so alles, was so Fragen sind mit Unternehmensentwicklung und Aufsetzen und legale Fragen und Finanzen und Steuern und so weiter. Das ist ja nicht das, was man quasi als Idee für ein Unternehmen mitbringt, sondern da hat man ja eine andere Kernkompetenz. Und da stellt sich das Cyberforum hin und sagt, da wollen wir unterstützen, da wollen wir Angebote aufstellen, da sind wir für Ansprechpartner. Und um eins mal beispielsweise rauszusuchen, um klarzumachen, um was es da geht und an einem Punkt aufzuzeigen, hier ein Angebot, die Gründerberatung, ein Aushängeschild mehr oder weniger des Cyberforums, eine kostenlose Beratung. In 2016 haben das 295 Gründer wahrgenommen. Also das ist quasi mehr wie eine Beratung pro Arbeitstag im Jahr. Und wenn hier im Auditorium jemand mit den Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, oder wenn da jemanden kennt, der jemanden kennt, der das machen will, dann wäre das genau der richtige Tipp. Guck mal auf die Webseite von denen, da gibt es bestimmt jemanden, der euch helfen kann. Und ablaufen tut das ungefähr so, dass da ein paar Leute sitzen beim Cyberforum und die stellen dann Fragen. Und lassen sich erstmal genau erklären, was ist denn die Idee und hinterfragen das vor allen Dingen eben auf die Bereiche, die nicht die Kernkompetenz sind, das Hightech, nämlich was ist denn die Geschäftsidee, wie soll denn das Geld verdient werden, wie soll so eine Firma aussehen, gibt es denn schon einen Plan, mit welchen Zahlen ist so ein Plan gefüllt, ist denn genügend Geld da und wird das Ganze auch funktionieren, kann man irgendwo Geld beschaffen, es gibt unendlich viele Förderprogramme und die meisten, die von solchen Förderprogrammen profitieren, sind die großen Firmen, weil die haben eine eigene Abteilung dafür, die sich nur mit Förderprogrammen beschäftigen und da sitzen die Experten und die wissen, wo es die gibt und wie man einen Antrag ausfüllen muss und an wen man den schicken muss und die Fristen und so weiter. Als kleines Unternehmen und sogar, wenn man erst ein Startup ist, ein Anfänger, hat man da quasi null Chance ranzukommen. Auch da kann das Cyberforum helfen und kann dann erklären, was gibt es so für Fördermöglichkeiten, was gibt es für Möglichkeiten, Subventionen zu bekommen und die sind da ziemlich reichhaltig, die es da gibt, die Möglichkeiten. Und außerdem zusätzlich noch dazu natürlich eine Menge Kontakte. Kontakte im Sinne von Mitgliedern, Mitgliedsunternehmen aus dem Cyberforum, die einem weiterhelfen können mit Know-how, mit Risikokapital, mit Beratung als Ansprechpartner, vielleicht die so etwas Ähnliches schon mal gemacht haben, schon mal 2 Schritte weiter sind oder wo man irgendwie aus Fehlschlägen lernen kann, indem man einfach die Erfahrung mitnimmt. Das quasi so als Grobabriss, um das Cyberforum hier einmal vorgestellt zu haben. Ich will noch kurz hinweisen, morgen Abend gibt es im Medientheater 21 Uhr einen Vorschlag, da geht er quasi hier ein Stückchen weiter. Da stellt der Niklas Engelhardt vor, wie er ein Startup gegründet hat. Das wird bestimmt auch sehr interessant, ich kenne es selber nicht. Und wie er mit 2 Kollegen ein Unternehmen aufgebaut hat, was heute 70 Mitarbeiter groß ist. Alle, die das selbst mal vorhaben, für die sei der Hinweis gestellt, beim Cyberforum gibt es Antworten. Wenn jetzt hier noch Fragen aus dem Auditorium sind, dann kann ich die gerne sofort hier beantworten. Ansonsten bin ich auch noch ein Weilchen auf der GPN und bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Keine? Bin auch nachher da. Dann darf der Nächste sein Lightning Talk halten.
Eigentlich nur HDMI, genau. Einmal hier bitte. Na. Ah, da kommt's. Ja, willkommen. Ich bin der Löck, du bist der?
Heinrich.
Heinrich, genau. Wir haben uns, also wir sind vom Schnottergang in Neuss. Wir machen so ein jährliches Event, das Goa, so ein Outdoor-Hacken an einem Tag auf den Rheinwiesen. Und da brauchen wir natürlich auch Chunk. Und am besten Slushy-Chunk. Jetzt ist das Problem, wir haben dann nicht so viel Strom, so eine Slushy-Maschine hat nicht so viel Durchsatz und da haben wir uns einfach mal gedacht, was können wir denn da besser machen? Ein normaler Mixer war so das, was wir in den vorherigen Jahren immer gemacht haben. Sieht spektakulär aus, wie das Ganze dampft und rumspritzt und macht eine große Sauerei, kommen aber nur so 2 bis 3 Becher raus und der Mixer erfriert. Deswegen, da musste was Besseres her. So, die Alternativen sind: ja, echte Slushy-Maschine, kostet aber einen Arsch für all Geld, braucht viel Strom, braucht auch lange Zeit und ist langweilig. Dann, was könnte man denn so Kleineres machen? Einfach ein Fass, Farbrührer, Trockeneis rein. Ja, muss aber jemand die ganze Zeit da rühren und braucht auch viel Strom und den haben wir da nicht. Also haben wir noch ein bisschen weiter gesucht und dann haben wir den Ebert 65L gefunden. Hat eine Auskippfunktion, mischt den Schunkschweiß frei, ist einfach zu reinigen, voll gut und er lässt sich mit Spiegeln bekleben. Ja, in der Konstruktion ist einfach Betonwischer, bisschen Holzkreuz rein, damit man da das Fass draufsetzen kann, dass das auch nicht wegrutscht. Dann, das bietet auch noch ein bisschen Platz für den LED-Ring, ist als Spritzwasser geschützt. Im Fass selber haben wir auch noch so ein paar Mischarme reingesetzt, dass dann alles schön durchgemischt wird. Und oben so einen kleinen Dichtungsring, damit das Fass nicht rausrutscht. Genau, der Heinrich führt das mal gerade vor. Und so sieht das Ganze dann aus in Aktion. Das ist noch vom diesjährigen Goa. Da ist noch der LED-Ring noch nicht drin. Ja, und so 3 bis 5 Kilogramm Trockeneis später sieht man dann so schön, so, wie die ersten Brocken entstehen, wie das so eine apfelmusartige Konsistenz kriegt. Und dann kann man das auch schon fast abfüllen. Jetzt, es ist noch nicht hundertprozentig alles da. Es gibt auch noch ein paar belastende Sachen. Der Motor wird noch zu warm, ist ein ziemliches, also ist halt günstig. Uns fehlt noch ein bisschen Sensorik, wie zum Beispiel, ist der Boden schon gefroren? So Temperatursensoren wollen wir noch einbauen. Das Rührweg geht noch nicht ganz bis zum Boden, was wahrscheinlich auch ein Problem ist, dass am Boden so ein großer Einsklumpen entsteht. Und er ist noch nicht über WLAN steuerbar. Es geht halt auch. Muss. Gestern haben wir bereits schon eine weitere Runde gemacht, wie vielleicht einige mitgekriegt haben, draußen vor der auf der Wiese, beziehungsweise davor auf dem Platz. Ja, man muss sich Zeit lassen beim Kühlen, auch, weil so 8-9 Liter machen wir meistens damit in so einem 20 Liter Fass. Braucht halt schon eine Weile, auch mit Trockeneis, Direktkühlung. Trockeneis-Nuggets sind tatsächlich nicht so ganz so geil, weil man einfach nicht genau weiß, wie viel hat man denn jetzt schon reingetan. Da sind die Platten einfach, dann weiß man, eine Platte, 2 Platten, 3 Platten drin und dann ist erstmal fertig. Und die Kohlensäure, die sollte man vorher rausnehmen, weil sonst schäumt das halt über. Ja, und wir sind öfter jetzt wahrscheinlich öfter mit diesem Ding auf den Chaos-Events unterwegs, wo uns und wir können uns auf Twitter kann man uns erreichen oder per Mail. Ja, das war's. Frage? Heute Abend. Die Entropia hat dankenswerterweise Trockeneis besorgt.
Jo. So, servus. Ich habe den Vortrag blöderweise auf Englisch vorbereitet, aber ich schaue mal, ob ich ihn einfach spontan auf Deutsch halten kann. Das sollte ja klappen mit der Muttersprache, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das aufgefallen ist, wahrscheinlich nicht. Die ganze Welt redet davon, dass alle coden lernen müssen. Ich mache das mal auf Vollbild. So. Kann ich auch per Hand blättern. Wenn ich hier stehe, verstehen mich auch alle, oder? Ah. Ich hasse es, in der Bull zu stehen. Okay, danke. Also, es gibt zahlreiche Academies, um Coden zu lernen. Es gibt, also ich wohne zurzeit in Berlin, das ist im Moment das Riesenthema. Alle wollen Coden lernen. Es gibt NGOs, die einem das Coden beibringen. Und dann tut man auch noch gleich was Gutes. Und in den Schulen bringen sie den Kindern das Coden bei. Und sogar unser alter Freund hier, Bill Gates, sagt, unsere Kinder sollten doch wirklich coden können. Und ich gebe ihm auch vollkommen recht, zumindest zur Hälfte, aber mich stört ein Wort. Ich sage, lernt nicht das Coden. Ja? Und ich will kurz eine Analogie benutzen, um zu erklären, warum das mich so sehr stört. Wer hat Fahrradfahren auf sowas gelernt? Okay. Wer hat Fahrradfahren auf sowas gelernt? Tatsächlich, okay. Wer hat Kinder, die sowas haben? Ja? Irgendwie, wann hat das angefangen? Vor 10 Jahren oder sowas, 15 Jahren? Plötzlich waren die überall, diese Laufräder. Mich hat's doch sehr gewundert, warum plötzlich alle mit dem Laufrad durch die Gegend fahren und nicht mehr mit unseren guten alten Stützrädern, wie wir damals. Aber dann habe ich ein bisschen nachgeforscht und tatsächlich ist es viel einfacher, mit dem Fahrrad zu lernen, als mit Stützrädern. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf meine Stützräder abkam, das war ein Tag, den ich jahrelang, wahrscheinlich war es tagelang, vorher gesehen habe und darauf mich gefreut habe, dann waren die Stützräder ab. Und ich konnte nicht Fahrrad fahren. Ich bin die ganze Zeit wieder umgefallen. Das hat mich so sehr genervt. Aber ich war schon damals frustrationstolerant und einen Tag später mit ziemlich vielen Schrammen und blauen Flecken habe ich es dann tatsächlich geschafft. Aber es ist schon ziemlich nervig. Und wenn wir jetzt dran denken, was ist wirklich der Unterschied, dann ist es doch wirklich nur das. Es sind die Pedale, es ist das Zahnrad, die sind einfach nicht mehr da. Und dann denkt man sich, dann ist es doch kein Fahrrad mehr. Aber tatsächlich lernt man ja auf dem Fahrrad mit Stützrädern gar nicht Fahrrad fahren, sondern nur Dreirad fahren. Man lernt die wichtigen Dinge, die essentiellen, die Konzepte, die man eigentlich zum Fahrradfahren braucht, die lernt man gar nicht. Was ist das? Gleichgewicht halten und Kurven machen. Das ist das Wichtige. Das sind Pedale treten, das ist doch eigentlich, das braucht man nur, um schneller zu sein. Das braucht man nicht wirklich zum Fahrradfahren. Also kann man auf sie verzichten. Und nicht nur wird es einfacher, sondern man kommt auch noch schneller vorwärts und man kann es viel jüngeren Kindern geben. Ich finde das super. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so ein Kind mit dem kleinen Laufrad durch die Gegend fahren sehe. So ein Zweijährige, Dreijährige, unglaublich. Und ich denke mir so, wow, das hätte ich damals, ich war viel älter. Sauerei. Naja, und für mich ist Code, sind die Pedale. Für mich ist der Code beim Programmieren etwas, was einem schneller macht, was einem hilft, was einem mehr Effizienz gibt, aber nicht wirklich das, worum es geht. Naja, nicht wirklich das Essentielle. Es ist für mich eine, ich nenne es accidental complication, also eine unnötige Verkomplizierung der ganzen Sache. Und als ich drüber angefangen habe nachzudenken, sind mir noch viele andere Verkomplizierungen aufgefallen, nämlich zum Beispiel Syntax und diese elenden Parserfehler, die einem die ganze Zeit nerven. Und Die braucht sie nicht wirklich. Es gibt viele Sprachen, die blockbasiert sind. Hat jemand Lego Mindstorms mal programmiert? Ja, da gibt's keine Syntax. Oder auf Scratch, wer kennt Scratch? Okay, da gibt's auch keine Syntax. eToys, diese ganzen blockbasierten Programmiersprachen. Und wenn es keine Syntax mehr gibt, gibt's auch keine Parserfehler mehr. Sau praktisch, braucht kein Mensch. Dann Deployment. Wie fies ist das? Du hast deine erste Web-App geschrieben, aber keiner kann sie sehen, weil jetzt musst du erstmal lernen, wie du das Ding online bringst. Und 4-5 Wochen später oder Tage im Idealfall funktioniert das endlich. Aber eigentlich ist es doch unnötig, oder? Brauchen wir keinen. Dann gibt's noch Restarting. Dieses Ganze, ja, ich schreibe ein kompliziertes Programm, irgendwo funktioniert was nicht. Ich muss es wieder neu starten. Ich muss es immer wieder neu starten, immer wieder meinen alten Zustand herstellen, damit ich es richtig debuggen kann. Man kann das verhindern. Zum Beispiel Smalltalk hat live Objects, also lebende Objekte, die man debuggen kann und den Code von denen ändern kann, während sie laufen. Man muss es nicht neu starten. Das ist unnötig. Das braucht man nicht. Was habe ich noch? External Docs. Ich liebe es ja. Die meisten Programmierer heutzutage, die schaffen gar nicht mehr, ohne Internetverbindung zu programmieren, oder? Oder 5 Minuten auf Stack Overflow irgendwie eine Nachricht zu googeln. Wer kann noch offline programmieren? Ja, wir sollten stolz, wir werden immer weniger, also wir sollten die Tradition fortwähren. Ich finde, es ist immer so ein bisschen eine Schande, wenn eine Programmiersprache einen dazu zwingt, externe Dokumentation nachzuschauen, selbst wenn es die Dokumentation der Sprache ist selber. Ich finde, wenn wir eine Programmierumgebung haben, dann können wir in die Programmierumgebung doch die Dokumentation reinbauen und dafür sorgen, dass uns die Sprache dabei hilft, zu verstehen, womit wir hier reden und welche Kommandos wir benutzen können und was die tun. Wozu brauchen wir dazu noch externe, tote, statische Dokumentation, wo man noch nicht mal Code ausführen kann? Brauchen wir noch nicht. Dann Dependency Management. Will jetzt gar nicht so drüber reden, aber ist eklig. Und natürlich Versionskontrolle. Git is your friend. Versionskontrolle habe ich gekillt, sorry. Hielt ich nicht mehr für notwendig. Aber wer sich noch erinnern kann, als wir noch keine Versionskontrollsysteme hatten, ja, da haben wir alles per Hand gemacht, da haben wir Version 0.1 und dann fast fertig und das diesmal die echte finale Version. Und ich habe einen Juristenkumpel, der macht das immer noch so mit seinen Verträgen und mit seinen Aufsätzen. Ja, der nennt es dann V1, V2, jetzt fertig, nee, jetzt wirklich fertig. Okay, jetzt nicht mehr anfassen, das ist die finale Version. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Und dann gibt's natürlich die ganze Manipulation, wenn wir Software schreiben. Wir schieben immer nur Code durch die Gegend. Die Objekte, die wir benutzen, selbst die Fenster, die wir verschieben, wir können die nicht wirklich anfassen. Wir können nur Zahlen verändern meistens, es sei denn, wir haben irgendwelche aufwendigen Tools. Aber die meiste Manipulation ist ja indirekt. Also das sind so die Sachen, ich habe da noch viel mehr gefunden, aber das sind so die wichtigsten, die mich irgendwie stören beim Programmieren. Und ich denke mir, das ist irgendwie alles Code. Ja, das sind alles nicht wirklich wichtige Dinge, auf die wir eigentlich verzichten können. Deswegen sage ich, lernt nicht zu coden, sondern man sollte den Leuten beibringen, oder ich möchte lieber den Kindern beibringen, Software zu erstellen, miteinander zu teilen, zu verstehen, zu manipulieren, aber ohne Code. Ja? Ich will noch kurz, ich glaube, wir haben noch Zeit genug auf das Warum. Eigentlich sollte man immer mit dem Warum anfangen, ne? Aber warum eigentlich? Warum ist das so wichtig? Naja, kein geringerer Grund als die Erleuchtung, ja, oder auch die wissenschaftliche Revolution genannt. So, wann war das? 1800 irgendwas, 1700 irgendwas, sowas? Ich meine, also es ist nie so einfach, aber ich meine, ohne Alphabetismus, ohne Literacy, hätte es nie eine wissenschaftliche Revolution gegeben. Und wie wir sehen, ist auch zufällig, das ist der Analphabetismus in England, zufällig fängt er um die 1500 an runterzugehen und bis 1900 ist er schon ziemlich echt gering. Aber das ist genau dieser Zeitraum im 18. Jahrhundert, als die wissenschaftliche Revolution so richtig an Schwung gewann. Und warum hat sich die Literacy so vergrößert? Weil es immer mehr Bücher gab und immer mehr Grund zu lesen und zu schreiben. Ja? Wenn wir uns anschauen, hier, das ist die Anzahl der Bücher, auch von 1740 bis 1870, auch wieder England. Ich habe irgendwie nur Statistiken aus England gefunden. Aber das ist, plötzlich gab es viele, viele, viele Bücher. Warum gab es plötzlich so viele Bücher? Weil sie so billig wurden zu drucken. Ja? Wenn wir hier, das ist der Preis der Bücher, auch wieder von 1460 bis 1758, also ungefähr der gleiche Zeitraum. Plötzlich wurde es viel günstiger, Bücher zu drucken. Und warum? Na gut, wissen wir alle. Lieber Herr Gutenberg hat die Druckerpresse erfunden und plötzlich war es viel günstiger. Wir haben ihm wirklich viel zu danken. Wie können wir das wiederholen? Ja? Das Gleiche würde ich gerne mit Computern machen. Also ich würde Computer gerne als Medium benutzen für Gedanken, nicht nur als Werkzeuge, um seine LEDs zum Leuchten zu bringen. Das ist auch ein Ausdruck. Ich finde gerade bei solchen Veranstaltungen wie hier, wir sehen, das ist doch kein Werkzeug, das ist ein Ausdruck, das ist ein künstlerischer Ausdruck, ja. Das ist nicht etwas, das Ziel ist, also wenn du nur Slash machen willst, dann geht's auch einfacher, ja. Aber das ist, um sich auszudrücken. Also ein Code ist da auch wichtig. Ich sehe Computer so. Warum waren überhaupt die Bücher so teuer? Ist wegen diesen Leuten, ja. Den Scribes, also den Mönchen, die haben die Bücher alle per Hand geschrieben. Das ist natürlich sau teuer. Und wieso ist Software so teuer? Wegen diesen Leuten. Die Software wird genauso von einer geringen Anzahl von professionellen Softwareentwicklern geschrieben, wie im 14., 15. Jahrhundert Bücher von professionellen, wenigen professionellen Bücherschreibern geschrieben wurde. Ja? Das heißt, wenn wir Software billiger machen wollen, dann müssen wir auf die Scribes, auf die Schreiber verzichten. Wir müssen quasi die Pedale loswerden. Wir müssen die Mechaniken krass vereinfachen.
Wie? Das Gutenberg war ja vor allem die Vervielfältigung, nicht das Abdenken von Text.
Okay, also es war mehr die Vervielfältigung und die Vervielfältigung von Software sowieso schon umsonst. Aber die Analogie ist nicht perfekt, ich gebe es zu. Aber wenn man sich darum vorstellt, okay, es geht um Produktionskosten. Wenn man darauf geht und nicht, warum, was ist ein Buch zu produzieren, ist es tatsächlich zu drucken. Aber um Software zu produzieren, ist eigentlich mehr, sie das erste Mal zu schreiben. Also tatsächlich ist die Analogie, die hängt da. Aber ich denke, sie ist, wenn man sich darauf beschränkt, dass man sagt, das sind Produktionskosten, um die es geht, funktioniert es. Keine Ahnung, vielleicht funktioniert sie nicht, aber ich denke, ich mag auch die Fahrradanalogie eigentlich viel lieber. Ich denke, wenn wir es schaffen, die Pedale loszuwerden von unseren Software-Autorenprogrammen, also von den Softwareentwicklungsumgebungen, und es schaffen, so ein Laufrad zu bauen, mit dem es viel einfacher ist, Software zu lernen und seine eigene Software zu schreiben, dann können wir die Kosten von Software enorm runterdrücken und wirklich demokratisieren. Wenn jeder Software schreiben kann, weil es so günstig ist, weil es keine Jahre braucht an Training, sondern weil es ein paar Wochen oder weil man es in der Schule lernt und es sowieso jeder kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich denke, wenn wir so ein Laufrad haben für Software, dann haben wir günstigere Software und dann werden wir sehr viel mehr Software haben. Einige denken jetzt, oh mein Gott, noch mehr Software, ist ja jetzt schon zu viel. Aber ich denke, da ist noch viel Platz nach oben. Und was wir dann haben könnten, ist sowas wie Software Literacy. Also dass die Fähigkeit, sich fließend auszudrücken und fließend Ideen zu tauschen und zu verstehen in diesem Medium von Software. Und wer weiß, was das uns bringt. Aber ich denke vielleicht sowas wie das nächste Enlightenment, der nächste große Sprung in der kollaborativen Intelligenz der Menschheit. Und wenn die Pedale Code sind, wie sieht dann so ein Laufrad aus? Und ich habe keine Ahnung. Das sind nur ein paar Gedanken, die ich mir mal gemacht habe. Und ich dachte, vielleicht findet sich hier jemand, der irgendwie sich auch schon mal darüber Gedanken gemacht hat oder sich denkt, ah ja, Syntax hasse ich genauso, ja, oder dieses blöde Stack Overflow, wieso sind wir davon abhängig oder sowas, ja. Also das heißt, wenn das ist quasi ein Projekt, woran ich zurzeit arbeite, das ist so mein Hack-Projekt, was ich hier mitgebracht habe. Ich bin da echt noch ziemlich am Anfang. Und ich habe ja keine Ahnung, wie es wirklich aussieht. Ich habe ein paar Ideen, ich habe ein paar Prototypen, mit denen ich gerne rumspiele. Und genau, also wenn jemand sagt, okay, das klingt cool, dann bitte redet mit mir, ich bin der Typ im gelben T-Shirt. Außerdem findet ihr mich im Web unter ertens.org. Und ich merke gerade, es ist ja erst Punkt. Ich dachte, ich sollte jetzt schon fertig sein, aber eigentlich sind wir jetzt eine Viertelstunde zu früh. Das heißt, wir haben noch Zeit für Fragen, wenn es jemand hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören schon mal. Hat noch jemand irgendwas, einen Kommentar, wo die Analogie sonst noch fehlschlägt zum Beispiel? Okay, dann, ich hoffe, hier.
Das ist ein genereller Kommentar. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass das Software nicht in einem Vakuum existiert, sondern man hat halt schon was und man will es dann auf dieser Basis zum Laufen bringen. Und dann kommt man halt in diese ganze Komplexität rein, die du da aufgeführt hast. Wenn man es völlig neu bei Null anfangen würde, könnte man sicher einiges irgendwie einfacher machen.
Also ich meine, dass Software immer im existierenden System sich einbetten muss und mit den existierenden Systemen reden muss. Und das, da kommt ein Großteil der Komplexität her. Ich denke auf jeden Fall, und deswegen konzentriere ich mich auch zurzeit an diese grüne Wiese von Menschen, die noch nie was von einen Computer angefasst haben und das erste Mal quasi eine Programmiersprache lernen wollen. Und die haben dieses Problem tatsächlich nicht. Aber ja, das ist etwas, was ich auch denke, dass das ein Großteil der Komplexität ausmacht. Ja. Ah, das ist noch was, ja.
Ich glaube, die Adaption auf die lokalen Welten, egal ob das jetzt weil Software schon da ist oder weil es ein Ding ganz speziell ist, das ist heute, glaube ich, das, was du mit dem Skype-Bild ein bisschen verdeutlicht hast. Genau, dieses Adaptieren von Software, die schon da ist oder Software, die es schon gibt, zu einem spezifischen Problem. Ich glaube, es auf der, oh, mein Problem ist doch immer anders als auf der Adaptation. Das ist das, was heute Skype
tun. Ich glaube, da können wir viele. Ja. Jetzt ist es.
Also das Kommentar ist das einfach, ich versuche es mal zu interpretieren, ja, in meinem Modell. Das heißt, Software ist natürlich nicht nur schwer zu schreiben, weil die Tools schwierig sind, die wir haben, sondern auch, weil es eine intrinsische Komplexität hat meistens. Probleme sind schwierig. Es gibt schwierige Probleme, die sind schwierig zu lösen, egal mit welchen Werkzeugen. Geht das so ein bisschen in die Richtung? Okay. Ja. Okay, also die Adaption von existierenden Problemen, das ist ein großer Komplexitäts. Ja, genau. Stell dir vor, das könnte jeder für sich selber machen. Stell dir vor, Google würde dir einfach nur sozusagen ein, hey, so glauben wir, dass dein Problem zu lösen ist, und du sagst, ah, schon 90% Google, aber ich mache meine 10% selber. Und plötzlich würde dein E-Mail so funktionieren, wie du es willst und nicht wie Google es will. Das wäre doch mal was, oder? Ich meine, meisten von uns können wahrscheinlich programmieren und wir sind alle. Wir sind daran gewohnt, dass man, wenn etwas nicht ganz funktioniert, und deswegen mögen wir auch Open Source so gerne, dass wir es dann anpassen und uns genauso machen, wie wir es haben wollen. Aber der Großteil der Menschheit kann das nicht. Der hat keine Ahnung. Der hat keinen Zugriff auf die Sachen, ne? Okay. Sonst noch irgendwas? Okay. Tausend Dank nochmal. Und schön. Achso. Oh.
Hört man mich?
Sorry.
Entschuldigung. Hört man mich damit auch? Okay, gut. Ich denke, dass die Herausforderung beim der Grund, warum viele Leute sagen, dass man programmieren lernen sollte, nicht der ist, um damit konkret Probleme zu lösen, sondern dass der eigentliche Gedanke dahinter ist, diese Sachen, die Probleme, die man hat, zu abstrahieren und dann zu verstehen, wo das Problem tatsächlich ist. Und dass es darum geht und deswegen man mit irgendwo damit anfängt, und dass man darauf mehr eingehen sollte.
Ja, wir sind exakt deiner Meinung. Vielen Dank.
Okay.
Können wir kurz defragmentieren? Da hinten sitzen so Leute, vielleicht wollen ein paar davon auf den Stuhl? Nicht? Oh. Okay. Schade, hätte ja sein können. Also es ist immer schön für Fluchtwege und so, wenn nicht so viele Leute an Eingängen rumsitzen, aber ihr müsst nicht.
200. Ah, Mikro?
Hallo? Ah, ja. 200 Fenster werden im Hintergrund von Retina auf normale Auflösung umgerendert. Das dauert halt eine Weile. wir sind hier, um ein Camp anzukündigen. Es geht um das CTECO. Hier sind ein paar Leute aus der Orga. Sie werden mir ins Wort fallen, wenn ich etwas Falsches erzähle.
Kann ich. So, wunderbar.
Und dann noch was Zweites. So. Sehr gut. Jetzt haben wir ein Bild. Folie 1. Es geht um das CTECO. Das steht für das Zeltlager für Technik- und Computerfreunde. Vielen Dank. Bald habe ich auch meine Notizen. Vielen Dank. So. Tut mir leid. Also, es geht um ein Camp in der Schweiz. Vielleicht habt ihr auch schon die Plakate gesehen. Die sind unserem Marketing-Team zu verdanken. Wir veranstalten ein Camp in Schaffhausen. Das ist in der Nähe vom Rheinfall, der Nähe vom Bodensee, Ausflussende. Es geht um ein Zeltlager, organisiert von Hacker und Makerspaces aus der Deutschschweiz und der Umgebung vom Bodensee, mit der Mithilfe von vielen Leuten aus ganz Norddeutschland. Es ist die Idee, dass es ablaufen wird wie ein CCC-Camp, offen für alle Technikinteressierten. Also Hacker, Maker, Erfinder, Bastler, Künstler. Stattfinden wird es in 2 Monaten am 21. Juli bis 24. Juli, also schon in 2 Monaten. Meldet euch bald an. Wir sind auf einem Feld in der Nähe von Schaffhausen auf... tut mir leid. auf dem Feld in Schaffhausen in der Nähe vom Rheinfall auf der Rennbahn Griesbach. Ich versuche gerade noch eine etwas bessere Karte hervorzuholen. Geht das? Ja. Tasten funktionieren. Sehr gut. Wir sind jetzt Karlsruhe. Hier. Das Camp findet hier statt. Also gleich über der deutschen Grenze. 2,5 Stunden von hier. Sehr gut. Wir haben fließend Wasser, Strom, Internet. Es liegt eine Glasfaser irgendwo auf dem Feld. Es kommen 125 Ampere aus dem Boden. Für Essen ist gesorgt. Wir haben Platz für Zelte und Camper. Wir haben etwa einen halben Quadratkilometer, das eingerahmte Feld. Meldet euch per E-Mail, wenn ihr Ideen habt, wie wir das nutzen können. Wir werden nicht alles brauchen an der Fläche, längst nicht. Die Adresse steht im Wiki. Die Informationen sind dann am Ende nochmals. Wir haben eine Lounge, wir haben ein Hackcenter, wir haben Platz für Vorträge, für Workshops, vielleicht ein Bällebad, wenn das organisiert wird, vielleicht noch eine Lounge. Der Ticketverkauf ist offen. Bitte meldet euch bald an. Wir werden das Camp organisieren können, aber je früher wir wissen, wer alles kommt, was ihr mitbringt und wie viele Leute ihr seid, je mehr können wir planen und je mehr Geld haben wir zur Verfügung, um coole Dinge anzukarren. Die Kosten sind 128 Schweizer Franken, das sind etwa 115 Euro zurzeit. Es ist in der Schweiz, es ist etwas teurer. Falls das ein Problem ist für jemanden von euch, meldet euch bei uns per E-Mail. Es gibt immer eine Lösung und wir freuen uns über alle, die teilnehmen können. Wir werden froh sein, wir werden bestimmt eine Lösung finden. Wir brauchen eure Hilfe, damit es ein richtig cooles Camp wird und nicht nur eine Wiese mit Leuten und Zelten. Wir haben einen Call for Participation offen zurzeit. Die Deadline ist in einem Monat. Wir sind froh, wenn wir möglichst viele Einsendungen haben bis dann. was auch immer ihr tun wollt, sei es Workshops, Vorträge, Food Hacking oder anderer Content, wo ihr etwas tun wollt, oder vielleicht wollt ihr etwas mitbringen und hinstellen, irgendwelche Installationen, Aufführungen, Deko, Musik, schreibt uns eine Mail, wir haben genug Platz. Fast die ganze Orga ist auf der GPN. Die Namen sind im Wiki, im GPN-Wiki bei den Lightning Talks aufgeführt. Nochmals, die Deadline ist in einem Monat. Bitte meldet euch bald. Wir sind per Deck erreichbar. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Na gut, dann werden wir uns hoffentlich dann sehen. Vielen Dank.
I will talk in English. I'm sorry. So, when you're done with Zeteco, you can hop in your car, drive to the Netherlands, and go to Sha, because it's one big hacker trip. So, that's my advice to everyone here. I'm here to talk a little bit about Sha 2017. It's a hacker camp that we're organizing now for a few years in the Netherlands. And there's a few things I want to show you. First, where it is. It's on planet Earth. It's about there. And we can zoom in and zoom in. And this is the terrain. Exactly, this is, well, that's the dock. You can come by boat if you want. but there's a few things I want to show you. First of all, we have got this massive terrain, lots of tents and facilities and such. We accommodate for 3,500 to 5,500 hackers. You're all welcome to come over. And I've got a short video of the terrain. And then, to get you thinking already, I'm going to ask all of you to embrace SHA 1 back into your lives. But first, a video. I hope the sound works. Nope. How does one sound using a cable? Are you ready? Wow. Does it work? Beautiful. So we went to the terrain a few weeks back and brought a drone. So this will be the parking area. It's the most boring part of the site. And from there you can walk to the terrain. And it's pretty big. There's a lot of subwoofer going on here. Beautiful. Pretty big, and we expect a lot of battles for the island on the top, on the bottom left. We just signed a contract for somebody to from the community that does lighting around the entire terrain, and you can control the color of the entire camp via an app. So what could possibly go wrong? just also bought 75 inflatable crocodiles to put in the lakes. Yeah, and this is all camping ground. There will be an arcade next to the lake in the middle. So here we'll track 3 will be here next to the CTF competition, and then we're going to shock and pan to the Orga field on the right and tracks 1 and 2 on the left. The terrain also makes you move incredibly fast. So here will be heaven and a lot of facilities like POC and network deco. It will be a very large family village. This field and two fields you will see next. During recording, we have learned that if you have a drone, you might not use your drone over water, especially if the software then crashes and the drone just stays put on the water. That's funny. So as said, you can come by boat. These are more the quieter fields. With a small beach. This is where the drone software crashed, but the video is nice still. Part 1. The Shia camp has been organized since the camp is organized every 4 years, and we started in 1989. The last camp was OM 2013, which doesn't well, there were some things we learned from, to say it softly. I got beautiful music on stage. Who has a dactaphone? Who wants a free dactaphone? And before that was hard, which was excellent, and that's what we're going for. We're working on it very hard. There's a few people also from the Shia Orga here. So if you have any questions, please come forward or wait till the next or after the talk. That's the second part of the presentation is to please embrace Sha-1 back into your lives. We are all trying to demonize Sha-1 by removing it from your browser and such, and removing Sha-1 certificates. Okay, but there are so much more you can do with Sha-1, which is also of value. And for example, if you do a Sha-1 on Club Mate, then you get this response. Or the human shorthand, you get this response. But what can you do with this? For example, you might consider doing a drinking game. If you have 4 times the number 4, then you have to drink. You can set up all kinds of rules. But there's also something else, something else you can do with it, and that is use it as colors. So, for example, like this. And if you use Sha-1 of Club Mate, you can create a beautiful flag for Club Mate, which is always the same, and you can verify because the Sha-1 hash is always the same. And this is where the connection with Sha-2017 is. Sha-1 is made for design, and we're using that in our design. So I've got a beautiful poster I will show you in a moment. But if you do a Sha-1 on Sha-2017, you'll get these ugly green, blue colors we don't like. So we tried brute force because the number on the right is 76BD, which, well, we want to have it 2017 over there. So we do some little brute forcing, and then you get 11,036 spaces, and then you have beautiful colors and 2017 on the end. And this is what we did everywhere, so like with the beautiful posters we got, and on the website, all the naming stickers. So we've got stickers where you can write in your own input. The posters, this is a zoom in of the posters. All the words are Sha-1 hashes of the word plus the code that you get with them. Made by hand in MS Paint. And at the bottom you see the 6 colors for Sha. Oh, that does more than I intended. it's 4 to 8 August. It's 4 to 8 August. It's in Zeewolde in the Netherlands. We start build up on 26th of June. To get back to the colors, 6 colors is the thing that we have everywhere. This is the badge that we have, and we have also 6 LEDs on it with a Sha-1 hardware acceleration, so you can easily color your badge with the Sha-1 hash of your name or nickname. So we use the colors on all the wiki pages, and all the title of the page is the background in colors, with the code and at the right top, and every user page, we have verified users, by the way, and all the user pages have their own flags. All projects have their own flags and such. Those are unique and consistent throughout the wiki. So also the website, the stickers, and we have got a beautiful design generator, which I want to show you. That's this one. So much stuff here. So I've got a version ready for with the disco button, so you can click in, so you can click a checkbox and it will do something like this on the BPM you want. But you can basically create your own flags here, and you get an image with that, and you can have the text on the image and resize it a little bit. You click it and you get your image. So that's the design generator for Sha, and it's all based on Sha-1. So Sha-1 is still useful. Finish this short talk. So Sha-1 is part of a series of events. Like with all hacker camps, you see that they are growing, not only in size, but also the amount of camps. Every year, there's like 2 or 3 camps, new extra camps. So that's very good, because more means more resilience and more fun for everybody. So we had Ohm in 2013, HAR in 2009, and you see that there's already a few thousand people extra. It's ridiculous how fast that grows. So a few pictures from Ohm and from HAR, somebody repairing their ostrich copter, a group of friendly hackers. Of course, where it all starts with curiosity. So the beautiful quack, do not press button. If you hit the button, there would be a duck that said quack, very loud. You could hear that all over the terrain. Camping grounds. We had a piano concert. We are trying to do that again. It was Kimiko who played Bach. And to have a piano concert in an open field is, of course, very nice. tinfoil hats. I like the picture very much. A lot of talks, a lot of artworks, installations and such. So it will be an awesome time. And that's basically it. So SHA 2017 is 4 to 8 August this year, in a few months. Feel welcome to join. Thank you. Any questions? Very important question. The question was, is there a possibility to buy dry ice on the campsite? I'll ask around. I think the answer is yes. Any other questions? All right. Thank you. See you there.
ETF.
Ja, das ist möglicherweise case-sensitive. Ah ja, okay. So, kann man da irgendwie scrollen? Wo ist Page Down bei Mac? Und Cursor? Tut nicht. Ah.
FN und
mach mal zwei Finger.
So. Und so oder so. Nur FN und die Tasten.
Hatte ich probiert. Komisch. Ja, Moment. Jetzt tut's komisch, aber es tut nur irgendwie nicht immer.
Also ich bleib da stehen.
Ja, bleibst mal da als Operator. Ich benutze normalerweise keinen Mac. Okay, die Projekte sind nicht mehr ganz neu, aber ich hoffe mal, dass sie nicht schon jeder kennt. Sind zwei Python-Projekte. Das eine nennt sich BePasty. Ist ein Pastebin, aber hat so seine Besonderheiten. Und das andere ist ein DynDNS-Service in Python und Django programmiert, heißt NSUpdateInfo. Und die stelle ich jetzt mal ein bisschen vor. Entstanden ist das Ganze im Stuttgarter Hackerspace, im Shackspace. Und da war mal so ein 48-Stunden-Programmierwettbewerb und da haben wir das so in zwei Teams einfach runtergehackt. Das war allerdings nur die initiale Version, also danach ist auch noch viel Arbeit reingesteckt worden. Aber so die erste Version hat quasi dann schon funktioniert irgendwie. Der Gag an BePasty ist nicht so ein ganz normaler Pastebin, wo man einfach nur irgendwelchen Code reinpastet, sondern der kann halt im Prinzip alles. Also man kann da Code reinschmeißen, Text, Bilder, Audio, was auch immer. Also irgendwelche Binärformate gibt's kein Problem. Das Einfache ist quasi, wenn man Text reinschmeißt, dann macht er halt Highlighting, erkennt er automatisch an der Erweiterung halt. Wenn das Python ist, macht er halt Python-Highlighting. Er macht auch vorne Zeilennummern ran und man kann auf jede einzelne Zeile verlinken. Also wenn man jemand auf eine bestimmte Zeile im Code verweisen will, kann man das leicht machen. Ich kann Images reinschmeißen, die üblichen Formate. SVG geht auch und wird dann praktisch im Browser gerendert. Also er macht von diesen Pastebins dann praktisch auch ein entsprechendes Preview. Audio-Video macht er halt das HTML5-Element dann draus, kann man also direkt aus dem Pastebin abspielen, wenn man will. Binaries geht alles, also ihr könnt auch ein ROM-Image oder irgendwie sowas hochladen. Theoretisch würde ja auch ein ISO-File gehen, allerdings gibt es da dann in der Regel Upload-Limits, dass das nicht zu viel reingeschüttet wird. Bei Binaries gibt es kein Preview, die kann man dann halt einfach runterladen. So Multifile, Drag and Drop, so mit Browser aus dem File-Manager einfach reinschmeißen, geht auch. Und auch ganz nett, der Server speichert sich beim Hochladen den Hash von dem Content. Also wenn ihr ihn runtergeladen habt, könnt ihr dann auch automatisch über ein Standard-Feature von diesem Pastebin dann kontrollieren, ob da alles noch in Ordnung ist, also ob es runterladen geklappt hat, beziehungsweise ob der vielleicht irgendwelche Bitfehler oder so gekriegt hat auf dem Server. Also wird beim Hochladen gemerkt, was der richtige Hash war. So ein bisschen Progress Indicator gibt's. Und im Endeffekt, was er kriegt, ist halt so eine unique URL. Die ist nicht allzu kurz, dass man sie erraten könnte, aber auch nicht allzu lang, dass man sie irgendwie nicht mehr jemand durchtelefonieren könnte. Das Zeug wird einfach im Filesystem gespeichert auf dem Server oder alternativ kann man auch ein Ceph Storage anbinden, wenn man das irgendwie redundant haben will. Liegt auf GitHub, heißt BePasty und wenn ihr irgendwie mitentwickeln wollt, wenn irgendwas fehlt, könnt ihr da dann einfach mitmachen. BSD-Lizenz, Python, Flask, Bootstrap, also relativ einfach alles. Ich glaube, ich mache die Demo am Schluss, dann muss ich weniger hier rum und umschalten. Das andere, was ich kurz erzählen wollte, ist NSUpdateInfo. Ihr kennt ja so Services wie dyndns.org hieß es früher oder dyn.com in letzter Zeit oder NoIP oder wie sie alle heißen, gibt es ja ziemlich viele. Wir haben das damals auch innerhalb von diesem Wettbewerb entwickelt.
Und damals war so die Situation ein bisschen, dass eigentlich die existierenden Services alles ein bisschen so nervig waren. Also entweder sie wollten, dass man sich einmal im Monat einloggt, oder sie haben einen irgendwie voll gespammt, oder sie wollten einen nur einen Host anlegen lassen, ab dem zweiten muss man dann zahlen, also war alles irgendwie so ein bisschen suboptimal. Und deshalb haben wir halt einfach gesagt, wir machen das mal selber und mit Django und Python, also auch hübsch und als freie Software. Und ja, wie gesagt, das war so der Grund ein bisschen. Danach kam dann auch noch, dass manche Services halt auf einmal so komplett kommerziell geworden sind, dass also gar nichts mehr umsonst gab. Oder manche waren auch ab und zu mal so ein bisschen offline aus irgendwelchen Gründen. Und deshalb haben wir das halt gemacht. Auch auf die Privatsphäre wird etwas geachtet. Also wir machen nicht irgendwie Google Analytics oder sonst irgendwelchen Kram. Also das ist so richtig schön clean. Und wir verkaufen auch die Daten irgendwie nicht weiter. Und wenn ihr selber hosten wollt, es ist freie Software, ihr könnt es also auf dem eigenen Server installieren. Das ist eigentlich sehr flexibel. Zur Kompatibilität, also zur einen Seite verwendet ihr halt das normale DynDNS2-Protokoll. Das ist ja so ein bisschen spezifiziert. Ist nicht so super genau die Spezifikation, aber man kann so damit arbeiten. Und das ist das, was üblicherweise in den Routern halt eingebaut ist. Oder wenn ihr DD-Client unter Linux einfach apt-get install DD-Client macht, dann habt ihr also ein Update-Programm, wo mit diesem Service kompatibel ist. Bei den Routern muss man allerdings dazu sagen, manche Routerhersteller sind so nett, die wollen euch zwingen, dass ihr einen oder zwei oder drei ganz bestimmte Anbieter benutzt. Also wenn es nur fest codierte Einträge gibt und keinen Custom-Eintrag, dann habt ihr ein Problem, weil dann könnt ihr halt nur diese kommerziellen Services benutzen. Über Browser übrigens kann man auch Updates schicken. Wir haben einen kleinen JavaScript-basierten Updater eingebaut auf der Seite. Also man kann im Prinzip einfach jemanden einen Link schicken, wenn er da draufklickt und seinen Browser offen lässt, macht er die ganze Zeit dann nach Bedarf halt DynDNS-Updates. Die andere Seite, also das Backend, ist ganz normal RFC 2136, also dynamische Updates, so wie sie ein Bind-Nameserver erwartet. Und der Nameserver kann also entweder unserer sein, also diese NS-Update-Info-Domain, oder das kann auch euer Nameserver sein. Wenn ihr also Kontrolle über Nameserver habt und den passend konfigurieren könnt, könnt ihr den so einstellen, dass er Updates von diesem Service akzeptiert. Und dann habt ihr quasi ein Gateway, wo euer Router dann sich mit eurem Nameserver unterhalten kann. Auch wenn der Router jetzt nicht direkt mit einem Bind reden könnte. Also einfach so eine Art Gateway-Protokoll-Konverter. Ja, so ein paar spezielle Sachen noch. IPv6-Support ist klar, haben wir damals schon eingebaut und wir haben im Prinzip alles sehr symmetrisch programmiert. Also alles, was das Ding V4-mäßig kann, kann es auch irgendwie V6-mäßig und umgekehrt. Abgesehen halt von so ein paar Spezialitäten, was nur mit V6 geht. Zum Beispiel, dass ihr mit einem einzigen Update euer komplettes Netzwerk updatet. Also wenn sich quasi nur euer Präfix ändert und alles andere bleibt gleich, weil es halt diese konstanten Suffixe sind, braucht ihr nur ein Update schicken, dass der neue Präfix bekannt ist und der Service tut dann die kompletten Einträge dafür im Nameserver auf einen Schlag updaten. Ihr könnt auch das Ding als Relay benutzen. Wenn ihr also jetzt zum Beispiel bei Hurricane Electric so ein IPv6-Tunnel benutzt, die wollen ja ein dynamisches Update geschickt kriegen, um den Tunnel-Endpunkt abzudaten. Und wenn ihr jetzt einen Router habt, der halt nur eins schicken kann, dann habt ihr halt die Qual der Wahl, wo schicke ich das Update jetzt hin. Wenn ihr es dahin schickt, könnt ihr dort in der Tabelle weitere Services eintragen und das ist wie eine Art Relay, wo dann einfach ein Update auch weiterschickt an die anderen Services oder auch mehrere. Ihr könnt im Prinzip so viele Hosts eintragen, wie ihr wollt. Es gibt also kein Limit irgendwie, dass es ab so und so viele Hosts irgendwas kostet. Das Einzige, was natürlich nicht gern gesehen ist, ist, wenn ihr das Ding irgendwie voll spammt mit irgendeinem Schrott. Ja. Also ich habe schon Leute rausgeschmissen, wo ich halt gemerkt habe, die wollten nur Linkfarmen bauen mit irgendeinem Mist. Ja. Die habe ich wieder gekillt, aber ansonsten gibt es eigentlich kein Limit, wenn ihr irgendwas Sinnvolles damit tut. Auf Sicherheit wird auch ein bisschen Wert gelegt, wenn zum Beispiel euer Router oder euer Updater das Zeug immer über HTTP reinschmeißt, anstatt es über HTTPS. Dann kriegt ihr also vom Webinterface auch so einen Hinweis, dass da kein TLS benutzt wurde. Wenn ihr ein Login macht auf die Webseite, um irgendwas zu konfigurieren, könnt ihr euch über GitHub zum Beispiel einloggen. Da ist also Django Social Auth ist da quasi am Werk oder auch über Twitter, Google und sonst was. Auch sehr nett, wenn ihr einen Host konfiguriert, geht super easy, nicht mal eine Minute, dann habt ihr einen neuen dynamischen Host und am Schluss kriegt ihr eine fertige Config, die ihr mit Copy and Paste einfach zu dd-client-conf pasten könnt und das Ding tut sofort. Also ihr müsst nicht von Hand irgendwo noch ein Passwort nachtragen oder so, das steht alles in diesem Config-Template schon fertig drin und es gibt auch Doku für das Ganze. Das obere NS-Update-Info, das ist die produktive Instanz, läuft auf meinem Server. Auf GitHub liegt das Softwareprojekt dazu. Wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr auch gerne eingeladen. Django, Bootstrap, Python, so diese Geschichte. Ich mache mal jetzt die Demos. Wenn ich da wieder rauskomme, Escape, macht irgendwas. Ja. Einfach mal zu Gimmo. Ah ja, jetzt reagiert er auch schneller. Vorhin war er irgendwie etwas träge. Also so sieht es dann aus. Ihr habt auch gerade gesehen, der hat gerade einfach mal die IP, wo wir herkommen, angezeigt. Also ihr könnt es auch anstatt wieistmeineip.de und ähnlichen Services verwenden. Oder wenn ihr irgendwelche Bekannten oder Kunden am Telefon habt, einfach da hinschicken und sagen, lies mir mal die große Zahl vor. Drunter auch IPv6 und wenn es klappt, macht er auch einen Reverse-Lookup und zeigt euch den Reverse-DNS auch noch gleich mit an. Jetzt müsste ich mich einloggen. das geht jetzt natürlich hier nicht. Ja. Schaut euch vielleicht mal, die heißt, nee, halt, ich kann den Dings, ich habe einen Demo-Account mal gemacht, den kann ich nehmen, weil ich mache normalerweise immer über GitHub-Login, aber das geht jetzt halt nicht auf diesem Rechner. Hatte ich das nicht? Ach nee, hier sind wir. Test, ja, hätte mich merken können. Also, der Account wird übrigens jede Nacht gekillt, also da natürlich nichts Produktives drauf machen, der ist wirklich nur zum Spielen. Also da läuft ein Cronjob, der das einmal die Nacht um die Ecke bringt. So sieht es dann aus. Ich mache mal das Bild ein bisschen größer. Steuerung plus, oder? Command plus. Ah ja, okay, klappt. So, dann die normale Benutzung. Wichtig, nicht auf Domain klicken, es sei denn, ihr wollt es wirklich. Also das, was ihr normalerweise braucht für 0815-Anwendungen, ist ein Host hinzufügen. Eine Domain ist der Fall, wenn ihr einen eigenen Bind installiert habt und den updaten wollt. Ja. Also das obere ist die übliche Funktion, was man so benutzt. Und einfach Add Host klicken, kurz irgendeinen Namen ausdenken. Da könnt ihr euch zwischen zwei Domains irgendwas Hübsches raussuchen. Ihr könnt auch da eigene Domains beitragen, falls irgendwas Nerdiges fehlt. Einfach da registrieren, dann kann man die auch auswählen. Ihr könnt also selber entscheiden, ob die Domain, die ihr da gerade reingestellt habt, quasi public oder nur für euch selber ist. Da kann man irgendeinen Kommentar eingeben, Create klicken. Und das war's. Das seht ihr, Host added, Secret created. Ihr müsst euch also auch kein Passwort ausdenken, weil wir wissen genau, ausgedachte Passwörter sind meistens ein Problem. Er hat da einfach mal selber kurz eins generiert, einfach random. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Linux-Server habt und den erreichen wollt, dann geht ihr einfach hier auf die Lasche dd-client und dann könnt ihr einfach diese Config copy und pasten, da steht das Passwort fertig drin, das tut einfach so. Vielleicht einmal noch Service dd-client restart oder sowas und schon macht das Ding Updates. DD-Client läuft übrigens auch sehr stabil. Wenn ihr so irgendwas an normalen Routern habt, gibt es hier auch die Anleitung für die Fritzbox oder für ein DD-WRT oder INADIN, das ist so ein anderer kommandozeilenbasierter Updater, IPFire Firewall, OpenWRT, PFSense. Und das, wo Browser dran steht, das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist vor allem so der Anwendungsfall, ich habe irgendjemand per Mail dran und ich will dem einfach irgendwas schicken, ohne dass der jetzt bei sich erstmal einen Updater installieren muss. Dann kann ich ihm einfach diesen Link hier schicken und dann läuft in seinem Browser, wenn er dort draufklickt, dieser Updater in JavaScript und guckt einfach, hat sich die IP geändert, wenn sie sich geändert hat, schickt dann Update. Und solange das Browserfenster offen ist, stimmt dann mein DynDNS-Host und ist aktuell. Jo, ich glaube, das war so im Großen und Ganzen für NS-Update. Hier so ein bisschen Blabla noch. Also ich denke mal, euch wird es nicht betreffen, aber die einzigen Bedingungen, die gestellt werden, ist hier, was unter Fair Use steht. Ansonsten alles ziemlich frei und umsonst. Läuft seit gefühlt 3-4 Jahren durchgehend. Und ich habe auch nicht vor, das irgendwie morgen zuzumachen oder so. Also so viel zum dynamischen Update, zum NS-Update. Sind speziell dazu Fragen? Ich könnte vielleicht noch bei einem Host noch zeigen. Moment, irgendwie hat es mich gerade wieder ausgelockt. Da kommt gerade irgendwie noch Fosdem. Wenn man so einen Host angelegt hat, danach kann man auch auf den Host selber draufklicken und da noch ein paar Sachen mehr machen. Also man kann zum Beispiel direkt in diesem Formular, da wo es gerade grün leuchtet, eine x-beliebige IP einfach eintragen. Da schickt er halt auch einen dynamischen Update. Das gleiche für V6 unten drunter. Eins ist wichtig, deshalb ist das auch orange, dieser Knopf, Hinweis oben drüber lesen. Jedes Mal, wenn ihr sagt, Konfigurationen zeigen, wird ein neues Secret generiert. Weil wir speichern keine Passwörter im Klartext. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie der ein Passwort anzeigen kann, ist halt ein neues zu machen. Also da ein bisschen aufpassen, auch wenn ihr Refresh oder Reload drückt im Browser, da kommt jedes Mal ein neues. Diese Related Host, das ist dieses IPv6-Netzwerk auf einen Schlag komplett updaten. Update Other Services, das war dieser Relay-Service. Und falls ihr mal Probleme habt, dass es irgendwie auf einmal nicht mehr tut, schaut hier links auf dieses Abuse Flag. Das ist also, wenn der Service meint, dass ihr viel zu viele Updates schickt. Also wenn ihr einen Cronjob macht, der alle 5 Minuten ein Update schickt, dann ist nach kurzer Zeit dieses Abuse Flag drin. Weil ihr sollt ja nur dann Updates schicken, wenn sich eure IP auch wirklich geändert hat. Das Flag könnt ihr selber wieder rausmachen, aber wenn ihr eure Technik nicht umstellt, kommt es natürlich wieder rein, wenn der andauernd weiter ballert, ja. Also ist so gedacht, dass nur nach wirklichen IP-Changes wirklich ein Update dann geschickt werden soll. Die Netzmasten ist auch dann relevant mit diesen Related Hosts, wenn man also mehrere auf einmal updaten will. Da gibt es noch so eine kleine Statusseite, da sieht man so ein bisschen, wie viele Leute das schon gefunden haben. Also so Pi mal Daumen 7.000, 8.000. Wobei, da hat es natürlich auch diverse Spammer dabei gehabt, die da irgendwie das missbraucht haben. Also sind vielleicht nicht alles echte User. Nicht wundern, wenn hier links relativ viele unavailable Domains stehen. Das sind meistens Leute, die sich verklickt haben, die eigentlich einen Host hinzufügen wollten, aber halt auf Add Domain geklickt haben und das hat dann halt nicht funktioniert. Die muss ich mal wieder rausschmeißen. Aber diese zwei Public Domains, die sind also sehr stabil, die laufen schon seit Jahren. Und das sind auch die, die ihr angeboten kriegt. Also die unteren brauchen euch nicht zu interessieren. Hier gibt es noch ein bisschen Doku mit Sphinx gemacht. Sowohl ein bisschen was die Benutzung angeht, als auch was denn die Serverinstallation angeht, wenn man das also selber aufsetzen will. Liegt wie gesagt alles auf GitHub. Ich zeige noch kurz den Pastebin ein bisschen. Das ist dieses BePasty. Und solange man da nicht angemeldet ist, sieht es relativ langweilig aus. Also man kann auch hier nur auf Doku klicken und den Blabla lesen. Interessant wird es, wenn man sich hier anmeldet. Ich habe meinen Pastebin so eingestellt, dass nur ich Zeug hochladen kann, weil ihr wisst ja, so Copyright-Probleme und so könnten da sonst halt relativ leicht entstehen. Zumal man ja fast beliebige Mengen an Binaries hochladen kann. Und das wollte ich halt vermeiden. Also man sieht hier oben, wenn ich nicht angemeldet bin, am oberen Rand Permissions Read. Das heißt, wenn ich jemandem einen Link zuschicke, kann er den Pastebin lesen und abspeichern und so weiter. Er kann aber keine eigenen Pastebins generieren. So sieht's dann aus, wenn man angemeldet ist. Wieder oben am Rand, die Permissions-Liste ist jetzt etwas größer. Ich kann jetzt also auch Zeug erzeugen und ich kann auch mir auflisten lassen, was es alles so für Inhalte gibt. Und im einfachsten Fall hier halt was reinpasten und auf Submit drücken. Und dann habe ich halt ein Pastebin, wo genau das drinsteht, ein Char drinsteht. Ich kann es hier runterladen, ich kann es inline im Rohformat anzeigen und ich kann es auch wieder löschen, wenn ich will. Dann ist es wieder weg. Hier unten ist diese Drop-Zone, wo man also mehrere Sachen auf einmal reinschmeißen kann. Und generell, wenn ich mehrere Sachen mache, ist eins noch interessant. Ich zeige es jetzt mal. Ach so, nee, mit einem geht's nicht. Wie kriege ich hier den Fullscreen wieder weg? Escape. Einfach mal mit dem File-Manager ein paar Sachen hier reinschmeißen. Irgendwie ein paar Dateien, die du eh veröffentlichen wolltest. Wobei, wir können sie auch wieder löschen, also ja, wenn es irgendwas Wildes ist. Da können wir auch gleich mal testen, ob das mit Mac funktioniert. Also ist ein normales HTML, Drag and Drop, so mit JavaScript halt. Und einfach die mit Drag and Drop da unten genau auf das Feld schmeißen. Und da sieht man, also hat es kurz zap zap gemacht. Mit so ein paar Fortschrittsbalken ging es relativ schnell, weil die nicht arg groß waren. Und wenn der merkt, da kommen mehrere Sachen, dann tut er automatisch hier ein Formularfeld füllen mit IDs von diesen Objekten. Und wenn ich jetzt hier nochmal klicke und sage, ein List-Item bitte erzeugen, dann habe ich nicht nur einzelne voneinander unabhängige Pastebins, sondern ich habe einen Pastebin mit Referenzen. Also wenn ich jemand, ohne jetzt einen ZIP draus zu machen, drei Dinger schicken will, kann ich einfach so ein Listen-Item dann die URL verschicken und dann kommt man diese ganzen Dinger wieder einzeln ran. Und ich weiß nicht, das Bild, ja. Kann man das zeigen?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Also wenn man auf ein Bild draufklickt, sieht man auch, und dann kommt jetzt nicht nur irgendwie ein Download-Link, sondern dann wird es halt gerendert. Ja. Und da sieht man so ein bisschen, was da drin ist und löschen halt, klar, wie erwartet. Ja, jetzt habe ich nur die Listen-URL verloren. Für den Administrator gibt es dann auch noch so Sachen wie alle Items auflisten. Das ist natürlich eine Permission, die ihr nicht unbedingt jedem geben wollt. Da kommt diese Liste, wo ich jetzt gerade bin. Und dann kann man zum Beispiel solche Bilder wieder rauslöschen. Oder auch dieses Listen-Item mal angucken. Also das ist quasi auch so ein Mini-Pastebin, wo halt nur IDs auf andere drin steht. Das Ganze funktioniert also alles über den MIME-Type des Objekts. Je nach Type werden halt da unterschiedliche Aktionen dispatched. Und dadurch kann man da auch dann relativ viel draus machen. Ist in Flask programmiert, könnt ihr also auf euren eigenen Webserver auch draufschmeißen mit Mod WSGI oder mit Nginx oder so. Sind da dazu noch Fragen spezielle? Das Permission-System ist übrigens super einfach. Die Permissions hängen direkt an dem Passwort dran. Also es gibt keine User-Accounts, die man pflegen muss, es gibt einfach nur Passwörter. Und kann man einfach in die Config reinschreiben. Ist jetzt nicht super, super sicher, aber gut, müsst halt passende Permissions drauf machen. Und da gibt es Doku dafür und hier kann man sich auch wieder abmelden. Und ja, die URL, wo ich gerade hatte, da komme ich halt abgemeldet nicht dran. Dann kommt halt diese Forbidden-Meldung. Das war diese Listendarstellung. Okay, das waren die ersten zwei Dinger. Und dann habe ich noch was anderes. Das zeige ich direkt mal auf GitHub. Nee, halt. Das Projekt heißt VPN-GW, also wie Virtual Private Network Gateway. Das Projekt besteht größtenteils aus Doku und aus Beispiel-Configs. Also das ist jetzt kein Softwareprojekt im engeren Sinne, sondern eigentlich mehr so eine etwas aufwendigere Konfiguration. Der Sinn von dem ganzen Projekt ist, dass man zum Beispiel in so kleineren Hotels oder Gasthäusern oder vielleicht auch bei euch privat, also generell halt an Lokationen, wo man vielleicht Gäste hat, die aber vielleicht auch mal irgendwo draufklicken, wo vielleicht nicht so ganz legal ist oder so, dass man da halt keinen Stress kriegt damit. Also das Freifunkprojekt hat ja teilweise ähnliche Mechanismen im Einsatz, dass halt durch ein VPN der ganze Traffic durchgeleitet wird und irgendwo anders rauskommt. Ich habe deshalb nicht Freifunk nehmen können, weil so die üblichen Router da halt gerne mal so ein bisschen ein Performance-Problem haben. Ich habe mir dann auch angeguckt, wenn man halt so x86-Hardware als Router nimmt, dann wird es natürlich schneller. Wenn allerdings das Hauptgateway von Freifunk dann zum Beispiel ein Performance-Problem hat, dann habe ich trotzdem nichts gehabt, dann habe ich halt an anderer Stelle im Netzwerk das Problem. Und deshalb habe ich das praktisch selber gemacht. Und die Idee ist einfach so, man nimmt einfach einen Rechner mit Debian und macht nur diese VPN-Geschichte und dann noch VLANs und Access Points. Also das ist so der Umfang vom Projekt. Und auf den Access Points hat man dann einfach mehrere SSIDs drauf. Und die SSIDs heißen im Prinzip immer so, wie der Endpunkt vom Virtual Private Network. Also wenn ich einen Endpunkt halt in Deutschland habe, heißt die Funkkennung dann halt DEVPN. Wenn ich einen Endpunkt in USA habe, heißt es halt USVPN. Und dadurch kann sich der Endanwender ganz simpel das VPN raussuchen, was ihm am besten gefällt. Und der Vermieter zum Beispiel oder der Anbieter hat halt keinen Stress, weil die halt alle durch ein VPN nach draußen gehen und nicht über seinen privaten oder geschäftlichen Internetanschluss. Und dadurch, dass das also auf einem normalen Laptop oder PC läuft, hat man also auch keine Performance-Probleme. Also die letzte Installation habe ich heute Morgen gemacht, hier in Karlsruhe von dem Ding. Und also so 50 Megabit oder sowas Durchsatz mit OpenVPN ohne Tuning ist überhaupt kein Problem. Und ich denke mal so bis 100, 200 Megabit wahrscheinlich auch nicht, vor allem wenn es sich vielleicht verteilt auf mehrere Tunnel. Die Leute können sich dann ja, wenn sie merken, der eine Tunnel ist irgendwie ein bisschen langsam aus irgendwelchen Gründen, können sich einfach den anderen Tunnel nehmen und dann verteilt sich das auch mit OpenVPN dann über mehrere Cores. Ich gehe vielleicht gerade mal auf Slides.com zurück. Ups, da kommen irgendwie ziemlich viele Fenster. Das vorhergehende, ist das das? Ne.
Was ist da in Slides? Ne.
Da, wo Slides.com war. Ziemlich viel offen.
Du hast eigentlich ein anderes Fenster.
Ja. Ah, halt, ja, da sind wir fast richtig. Ja. Moment, jetzt muss ich ändern oben. Da gibt es also auch, glaube VPN-GW hatte ich es genannt. Ja. Also GitHub.com habe ich also keine Org bisher dafür gemacht, liegt also unter meinem eigenen Account noch drunter. Und also so ungefähr ist die angedachte Struktur. Also man hat im Prinzip irgendwelche Access Points, irgendwas Brauchbares halt, die VLAN können müssen, dann ein VLAN-fähiger Switch, dann irgendeinen Rechner mit ein bisschen Power, irgendein Modem und dann geht's raus ins Internet. Und im Endeffekt werden halt einfach die Funkkennungen auf die VLANs draufgemappt, auf die VPN-Tunnel draufgemappt. Das ist eigentlich alles. War ein bisschen Gefrickel, aber löst halt dieses Störerhaftungsproblem. Und man vermeidet also, dass man da irgendwelchen Aufwand dann mit irgendwelchen Briefen von Rechtsanwälten hat. Auch ein Vorteil im Vergleich zu Freifunk ist, ich kann mir natürlich meinen VPN-Anbieter raussuchen. Ich muss jetzt nicht irgendwie mich mit dem zufrieden geben, was mir Freifunk gerade bietet. Ich kann mir irgendwo ein VPN kaufen und wenn das nichts taugt, kaufe ich halt dann ein anderes. Ja. Ich habe auch mehrere VPN-Tunnel gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das im Freifunk irgendwie vorgesehen ist. Ich kann mehrere Provider auch gleichzeitig benutzen, habe ein bisschen Redundanz. Und halt das mit diesen verschiedenen Ländern habe ich halt auch selber unter Kontrolle. So als Beispiel, was man als Hardware nehmen kann, einfach so ein kleines ThinkPad. Das Nette ist, die CPU, wenn da so eine i5-CPU drin ist, die kein AES in Hardware ist, also auch schön schnell und kräftiger Durchsatz. Ich habe auch kein Problem mit dem RAM im Router. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel für Unifi noch diese Java-Controller-Software gleichzeitig drauf laufen lassen will, ist auch kein Problem. Der hat halt 2 oder 4 GB RAM oder so drin. Interface muss ich halt, ich habe nur eins üblicherweise im Laptop, muss ich halt eins über USB machen, aber mit USB 3 oder so ist das auch ziemlich schnell. Und insbesondere, wenn es ein Laptop ist, kann ich den Laptop-Akku als USV nehmen, dass wenn irgendwie mal Stromausfall ist, halt, dass das Ding nicht runterknallt, sondern dass er sich halt nach 2 Minuten automatisch runterfährt und wenn der Strom halt wieder kommt, sich auch automatisch wieder einschaltet. Also das ist ganz nett, wenn man einen Laptop verwendet. Komponenten, Debian, OpenVPN, IP-Tables, Firm und IP-Root. Das VLAN-Tool, ein eigener DHCP, ein eigener DNS. Dann halt, dass sich das Ding mit unattended updates halt automatisch updatet. Und für Fernwartung halt ein SSH und ein dünn DNS-Updater drauf. Bei LAN eigentlich nichts Besonderes, muss halt VLAN können, dass ich das so ein bisschen auseinanderhalten kann. Insbesondere, wenn ich auch unabhängig vom WLAN jetzt LAN-Buchsen anbieten will, wo die LAN-Buchse quasi direkt in dem VPN endet. Im Repo liegt übrigens parallel zu dieser Ubiquiti-Konfiguration auch noch was mit TP-Link. Ich hatte beim ersten Versuch parallel das auch auf TP-Link implementiert, habe aber später dann doch die etwas hochwertigere Hardware dann genommen. Und da habe ich zum Beispiel das so gemacht, dass der TP-Link-Router sowohl also diese mehreren WLANs dann abstrahlt, als auch, dass die verschiedenen Buchsen hinten, wo normalerweise alles gleichbedeutend LAN ist, dass praktisch bei jeder Buchse hinten an dem Router ein anderes VPN stöpselbar ist mit Kabel. Ja, das ist eigentlich klar. Ja, wichtig ist eigentlich Projektname. Und wie gesagt, besteht primär aufs Configs. Aber ihr könnt fast jede Config einfach rüberkopieren. Wenn ihr also Debian Jesse verwendet, passt es 1:1. Jo, ich glaube, ich wäre soweit durch. Dazu Fragen, Anmerkungen? Alle wunschlos glücklich? Ja, okay, dann vielen Dank.
Hey. Echo. Test, Test. Funktioniert? Okay, cool. Also jetzt, heute ist nur ganz ein kurzer Vortrag. Ich rede nur kurz über Mapping von Systemen und ich nehme als Beispiel die Harmonik von der Musik, weil das ein relativ einfaches System ist. Und ich werde ein paar Gedanken darüber sagen. Schauen wir mal, wo sind wir hier? Ja, also generell, wenn man online sucht für Akkordbildung oder generell über Harmonik was lesen will oder lernen will, wenn man Akkorde bildet, kommt man, wenn man Glück hat, hierher. Das ist Musiktheorie.net, das ist eines der größten Datenbanken für das. Und dann kann man sich's durchlesen, ja, und schauen, ja, AC, so, ne, so, so. Und ein Problem, das ich damit hätte, wäre, dass man Schrift als ein sequenziales Medium nimmt, um etwas zu beschreiben, das eigentlich komplett parallel passiert und man eigentlich sehen sollte, was geht und selbst eigentlich ich mit dem Keyboard dastehe und interagiere anstatt direkt mit dem Instrument. Ja. Also schon mal zwei Layers of Abstraction, die ich dann nicht haben will. Jetzt habe ich mich ein bisschen gespielt und habe versucht, das halt gescheit zu mappen, sodass jemand, der Akkorde lernen will oder generell Musiktheorie, das per Inferenz machen kann und nicht zuerst die Hypothese und dann irgendwann mal das wieder vergisst. So, schauen wir mal hier. Schauen wir mal, ob das geht mit Sound. Ah ja, sollte gehen.
Okay. Ja, mache ich jetzt mal kurz eine Demo, damit ich das zeige. Ja.
So, es zeigt mir hier zum Beispiel, dass das ein C war. Ja. Das war ein C augmented, ja. G-Sharp, C minor, C major 7, A minor 7. Na, und jetzt brauche ich gar nichts lesen, ich brauche gar nichts wissen. Ich kann der größte Trottel auf der Welt sein und ich kann sehen, dass das von 2 Unterschied zu 4 Unterschied, von so eine 3 Semitöne und dann 4 Semitöne, das ist quasi minor. Und 4 Semitöne und dann 3 Semitöne, das ist major. Das kann jeder, der zählen kann, kann das sofort sehen, muss nichts lesen können. Und da ist wichtig natürlich, dass du ein Mapping hast und dass du weißt und dass du spielend das entdecken kannst. So, das ist ein Beispiel. Das nächste wäre, wie man dann die Musik dann wirklich sehen kann, wenn man selbst dann einen Pitch Detection Algorithmus oder sowas bilden will. Und hier habe ich ein Beispiel, das Audacity Spektrogramm, was halbwegs okay wäre, wenn man theoretisch diese Audiodaten so auswerten will um was anderes als einen Pitch Detection Algorithmus zu schreiben oder Noise Reduction. Aber wenn man jetzt eigentlich die Musik sehen will, ja, was eigentlich das Ziel sein sollte für die meisten Anwendungen, dann muss man das ein bisschen ummappen. Ja. Erst einmal muss man dieses exponentielle System von der wie Frequenzen auf das Ohr wirken, also jede Oktave verdoppelt sich die Frequenz, das muss man erst einmal eine logarithmische Funktion drüber hauen, damit das mal linearisiert wird, ja, ist logisch. Und dann muss man so visualisieren, dass die Abstände so sind, dass es Notenabstände sind und nicht Frequenzabstände. Ne? Und da habe ich auch eine kleine Demo. Aber jetzt muss ich mal was anstecken hier. Ob das hin hat. Sind hier Musiker in der Audience? Kenner? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Nur Konsumenten. Ja, ich meine, die Motivation hinter dieser ganzen Musikgeschichte, ich spiele ja selbst nicht Musik, das ist ja das Problem. Ich spiele ja diese Tools quasi, damit ich in die Musik reinkommen kann, ohne dass ich irgendwelche Artikel lesen muss von irgendwelchen automatisierten Personen. Und der Hauptgrund, wieso ich das mache, ist, wenn man auf Spotify geht, ja, und dann wird das Problem sehr offensichtlich, wenn man in zum Beispiel geht The Charts, ja. Und dann hört man sich das an und wenn man Ohren hat und eine halbwegs sensible Seele, dann weiß man sofort, dass der Status der heutigen Popkultur nichts ist. Also das ist quasi Schwachsinn, ja. Also ich kann jetzt da Rihanna oder sowas spielen, aber ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und es ist mir schon ein Anliegen, dass diese Tools helfen, Leuten in die Musik reinzukommen, auch wenn sie jetzt keine Lehre haben, ja. Zum Beispiel in meinem Fall war es halt dann so, dass ich dreimal Musikinstrumente angefangen habe und ein paar Wochen, Monate, nachdem ich einen Lehrer gehabt habe, sind die immer unglücklicherweise schwanger geworden, ja. Und das war das Problem, ja. Jetzt habe ich da immer aufgehört und der nächste war dann halt irgendein, den ich nicht gemocht habe, ja. Und so ist es bei mir passiert, dass ich eben das nicht gemacht habe, ja. Dafür programmiere ich jetzt ein bisschen, ne. So, jetzt schauen wir uns das an. So, wir wollen jetzt, das Ziel ist jetzt, wir wollen die Musik sehen, ja. Wir wollen sie live sehen, wir wollen sie manipulieren können und wir wollen checken. Ja, geht das? Wir wollen checken, was los ist, ne. Okay, das sollte gehen, alright. So, jetzt habe ich einen polyphonischen Pitch-Detektor geschrieben, ja. Und da kannst du reinzoomen und rauszoomen. Du kannst sehen, was die Musik, was geht ab, ja, okay. Jetzt kann man natürlich schauen, ja. Du siehst sofort, dass es Obertöne gibt. Was ist ein Oberton? Keine Ahnung, aber es ist einfach das Ding, dass zwei Fs sind. So, ich würde mal annehmen, F zu F, eine Oktave danach ist ein Oberton. Brauche ich nie darüber lesen, ja. F, A, okay. A hat einen geringeren Oberton, das muss irgendeinen Grund haben. Dann kann ich nachher nachlesen und dann check ich's. Dann spiele ich alle drei, ja, oder. Und er sagt mir, es ist ein F, ja. Dann spiele ich ein F minor. Sagt mir, es ist ein F minor. Alright, jetzt sind wir natürlich wieder da. Und jetzt bin ich aber noch weniger abstrahiert, dass ich nicht mehr auf meine Piano gehen muss. Shit. Dass ich nicht mehr auf mein Piano gehen muss. Was mich eigentlich weg vom Instrument abstrahiert. Ja, ich sehe zwar, was los ist, ja, aber hier bin ich am Instrument. Das heißt, ich bin in voller Action. Ja, und ich kann auch sehen, dass der Unterschied zwischen... Jetzt muss ich wieder lauter drin. Der Unterschied zwischen Piano... Okay, ich kann sehen, dass meine Stimme doppelt so viel Energie hat, aber ein bisschen aufgefächert ist. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass das ein bisschen voller klingt, weil die Fläche ein bisschen mehr ist, ja. Und wenn jemand sagt zu mir im Musikunterricht, ja, dieses Horn klingt voller als das andere Horn, dann habe ich eine Visualisierung, wo ich weiß, was geht. Okay, jetzt versuchen wir noch was, ja. Na, jetzt stelle ich euch eine Frage, ja? Jetzt machen wir das mal zu, ja. Jetzt haben wir ein Problem des Gedächtnisses, wenn man nicht diese Tools habe. Wenn ich euch jetzt sage, jetzt frage ich euch, war der erste Ton dasselbe als der letzte? Du sagst ja. Na, schauen wir mal. Ha, 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 ha. Ja, ungefähr, du hast recht. Und das Problem ist, in den meisten Fällen hat man das Problem, dass man es nicht weiß, weil Musik eben nicht so sequenziell oder nicht in diesem Field gespeichert wird. Natürlich haben wir jetzt kein Problem mehr, wenn man sagt, ja, grün, grün, grün ist grün, ja, easy, okay, danke. Nun hat man das Problem aber, und jetzt kann man dieses benutzen, ja, und jetzt zurück zu, was Nicholas Fromm gesagt hat, ist Stack Overflow. Wenn man jetzt Musik als Code nimmt und Stack Overflow als quasi die Lösung von dem Problem, das nicht mit Logik inferierbar ist, dann ist das Äquivalent in Music, wenn man einfach geht zum Note-Sheet und schaut, was die Noten sind, ja. Weil ich, wenn ich jetzt einen guten Song habe, schauen wir mal, was ist ein guter Song. Into my arms, my Lord. Into my arms. Also du siehst das Movement, du siehst die Velocity. Es geht von rechts nach links, links, rechts, okay? Das sieht man ein bisschen. Du hast schon die Schwingung, ja, du musst nicht mal das checken. Okay, jetzt schauen wir mal. Und dann kann ich sagen, ja, okay, ich muss jetzt nicht mehr aufs Note Change schauen, ich kann jetzt logisch inferieren, was eigentlich los ist. Und dann sage ich irgendwie. Easy, ja. Und ich spiele ja nicht mal Klavier, ich benutze das nur zum Debuggen, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Es ist einfach komplett sichtbar, da ist keine Störung, ja. Und jetzt, da wir auf einer Developer-Konferenz sind, jetzt gehen wir mal ein bisschen zu mehr komplexere Sachen als Harmonik. Machen wir da mal eine Pause, ne. Und sagen wir jetzt, ja, Gradient Descent, Machine Learning, okay. Jetzt kann man natürlich hergehen und auf irgendeinen Kurs gehen und sagen, ja, okay, so ist die Mathematik, ladiladadia. Und das ist halt gemacht von wem, der sein ganzes Leben lang darauf trainiert wurde, so zu denken. Und in denen wurden sehr viel Geld investiert, damit er nur so denkt und halt irgendwo produktiv sein kann. Aber du kannst dasselbe auch so machen und sagen, ja, hey, schau her, mein Freund, du startest irgendwo, ja, und da ist die Solution, das Ziel, ja, und wenn du da startest, dann startest du hier, ja. Und was passiert, wenn man die Steps da drauf macht? Ja, dann kommst du hinten her. Und das Problem hier ist, ja, hier, schau mal, so, das ist eine, Step Size zu groß macht, kann es nämlich manchmal sein, dass Gradient Descent nicht funktioniert, weil er von einem lokalen Minimum aufs nächste springt und dann von dort sich nicht mehr auskennt, ja. Und das kann man sofort sehen. Und mehrere Konzepte können sofort klar werden, ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel für das, ja. Und das war eben taking this, ja, und bringen es, das Konzept woanders hinbringen, ja. Genauso wie Logarithmen. Was ist der Use von Logarithmen? Ja, kann man auch woanders hinbringen. Und das sind so meine Projekte zurzeit im Bereich der Musikpädagogik, aber sehr selbst, also sehr egoistisch motiviert natürlich. Okay, das war's von mir an meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt, dann kann ich die gerne annehmen jetzt. Danke.